Polish Radio External Service.
To Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks mit seiner täglichen Sendung in deutscher Sprache. Mein Name ist Adam Deniser. Hallo und herzlich willkommen. Barack Obama wird kurz vor den Präsidentschaftswahlen in Polen zu Gast in Poznań sein und ignoriert die polnische Regierung das Problem der deutschen Erinnerungspolitik? Mehr dazu heute im Infoteil. Außerdem erfahren Sie diesmal auch mehr zum bewegten Leben des ersten polnischen Filmemachers, der Hollywood eroberte. Michał Waszyński drehte in Rom mit Sophia Loren, trank Kaffee mit Orson Welles auf dem Sunset Boulevard und soll die Karriere von Audrey Hepburn beflügelt haben. Mit der Wahrheit in Bezug auf den eigenen Lebenslauf hat er es aber nicht so genau genommen. Mehr zu Waszyński im zweiten Teil der Sendung. Wir wünschen Ihnen eine interessante halbe Stunde und beginnen mit den Nachrichten. Und heute unter anderem mit diesen Themen: Impact 2025, Barack Obama als Hauptredner angekündigt und polnische Wirtschaft hat 2024 spürbar zugelegt. Nach dem tragischen Flugzeugunglück in Washington hat Polens Premierminister Donald Tusk den Vereinigten Staaten sein Beileid ausgesprochen. Mein tiefstes Mitgefühl für den Verlust so vieler Menschenleben bei der Flugzeugkatastrophe in Washington. Heute stehen wir alle an der Seite des amerikanischen Volkes in diesem tragischen Moment, schrieb Tusk auf der Plattform X. Der ehemalige US-Präsident Barack Obama wird im Mai als Hauptredner der Impact-Konferenz in Poznań auftreten. Die renommierte Wirtschafts- und Technologiekonferenz feiert in diesem Jahr ihr 10-jähriges Bestehen und findet am 14. und 15. Mai statt. Neben Obama werden weitere hochrangige Gäste erwartet, darunter der ehemalige NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der frühere US-Außenminister John Kerry und der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama. Die Impact-Konferenz gilt als eines der führenden europäischen Foren für wirtschaftliche und technologische Zukunftsthemen. Karol Nawrocki, Präsidentschaftskandidat der von der PiS unterstützten Liste, hat angekündigt, dass eine seiner ersten Amtshandlungen als Präsident die Rückkehr zum ursprünglichen Konzept des zentralen Kommunikationshafens ZPK sein werde. Neben dem Ausbau der Infrastruktur plane er auch Investitionen in Bildung, Sport und Kultur. Zudem äußerte sich Nawrocki kritisch zur Ukraine-Politik und warf der Regierung in Kiew und Dankbarkeit vor. Er betonte, dass Polen die Ukraine zwar weiterhin im Krieg gegen Russland unterstützen werde, jedoch erst Fortschritte in der Frage der Exhumierung polnischer Opfer des Massakers von Wolhynien gemacht werden müssten, bevor er einer NATO- oder EU-Mitgliedschaft der Ukraine zustimmen würde. Rafał Trzaskowski, Präsidentschaftskandidat der Bürgerkoalition, hat sich für die geplante vorübergehende Aussetzung des Asylrechts an Polens östlicher Grenze ausgesprochen. Die Maßnahme richtet sich gegen illegale Migration aus Belarus. Es ist eine harte Botschaft, aber notwendig, um zu zeigen, dass wir unsere Grenze schützen und nicht destabilisieren lassen. Ohne ein solches Signal gewinnen Populisten die Wahlen, erklärte er während einer Wahlkampfveranstaltung in Ostrów Wielkopolski. Trzaskowski gab zudem bekannt, dass bereits über 100.000 Unterschriften für seine Präsidentschaftskandidatur gesammelt wurden. Die polnische Wirtschaft hat 2024 deutlich an Dynamik gewonnen. Laut einer vorläufigen Schätzung des Statistischen Hauptamts GUS ist das Bruttoinlandsprodukt um 2,9% gewachsen, ein markanter Anstieg gegenüber dem schwachen Wachstum von nur 0,1% im Jahr 2023. Das Wachstum wird vor allem auf eine starke private Konsumnachfrage zurückgeführt. Analysten prognostizieren für 2025 eine weitere Beschleunigung auf etwa 3,5%, wobei Investitionen als zentrale Wachstumstreiber gelten. Detaillierte Wirtschaftsdaten werden am 27. Februar veröffentlicht. Soweit die Meldungen des Polnischen Rundfunks. Zeit für einen Blick in die Pressekommentare. Polens Regierung ignoriere das Problem der deutschen Geschichtspolitik. Neben der mangelnden Kenntnis sei dies die Ursache für den irreführenden Begriff polnische Lage in Bezug auf den deutschen Nationalsozialismus aus dem Zweiten Weltkrieg, schreibt Estera Flieger in der konservativ-liberalen Rzeczpospolita. Wie die Autoren betont, glauben inzwischen nach Angaben deutscher Forschungsinstitute fast 70% der Deutschen, dass ihre Vorfahren nicht zu den Tätern gehört haben. Laut 36% hätten ihre Großeltern und Großmütter zu den Opfern gezählt. 59% der Deutschen seien überzeugt, dass im Holocaust hauptsächlich deutsche Juden gestorben seien. Nur 28% würden wissen, dass Polen das Herkunftsland der meisten Opfer sei. Eine konsequente und langjährige Arbeit in Ruhe und Frieden, eine Rassendiplomatie, starke Institutionen, ein klares Ziel, parteiübergreifende Einigkeit laut Flieger, sei dies das Geheimnis des unseligen Erfolgs der deutschen Geschichtspolitik für Polen. Das Problem reiche sogar noch tiefer. Wie das Pilecki-Institut in Berlin festgestellt habe, glauben die Deutschen, dass Frauen im Vorkriegspolen im Gegensatz zu den Französinnen kein Wahlrecht gehabt hätten. Tatsächlich sei es umgekehrt gewesen. Polnische Frauen hätten es 1918, französische 1946 erhalten. Die Formulierung polnische Lager sei daher nur ein Teil eines größeren Problems. Diplomatische Reaktionen werden nichts nützen, solange der polnische Staat nicht beginne, eine konsequente Geschichtspolitik zu verfolgen. Und diese Vision brauche einen Plan mit Zielen für die kommenden Jahre, so Estera Flieger in der Rzeczpospolita. Die Angst vor dem Machtverlust jener Parteien, die die Energiewende in den einzelnen Mitgliedstaaten vorantreiben, habe sich als größer erwiesen als die Angst vor Greta Thunbergs Zorn, schreibt Jakub Mielnik in der Wochenzeitung Wprost. Wie wir lesen, bereitet die Europäische Kommission offenbar eine Abkehr vom lästigen Green Deal vor. Sie tarne dies jedoch als eine politische Anpassung. Der Vorwand dafür, so Mielnik, sei die Kriegsgefahr und die Machtübernahme durch Donald Trump in den USA. Der grüne Deal, so der Autor weiter, werde immer mehr zu einer heißen Kartoffel. Über dem bisherigen Wunderkind der EU-Regulierung schwebe zudem ein korrupter Gestank. Wie die niederländische Presse enthülle, habe die Europäische Kommission, in der einst Frans Timmermans für Klimaangelegenheiten zuständig gewesen sei, NGOs bezahlt, um für den Green Deal zu werben. Wenige Augenblicke nach der Publikation habe die neue Kommission bereits ohne Timmermans Leaks veröffentlicht, wonach der Green Deal nicht mehr Brüssels Lieblingskind sei. Geht es nach dem Autor, habe die Europäische Union damit einen neuen wirtschaftlichen Kompass erhalten, der in der Praxis wahrscheinlich eine leise Abkehr von den übertriebenen grünen Regelungen bedeuten werde. Die Energiewende soll künftig durch reale Marktchancen und Bedürfnisse vorangetrieben werden. Administrative Vorschriften und Subventionen sollen indes abgeschafft werden. Auch die Strafgebühren für die Industrieproduktion mit zu großem CO2-Fußabdruck sollen zumindest für einige Jahre aufgehoben werden. So Mielnik. Infprost und soweit auch die Presseschau. Die Nachrichten und die Presseschau finden Sie auch unter auslandsdienst.pl. Gleich geht's weiter, dann mit Hintergründen zum ersten polnischen Filmemacher, der Hollywood eroberte. Michał Wasiński schuf bereits 1937 mit The Book einen der berühmtesten polnischen Filme, der den Stoff aus dem jüdischen Volksglauben weltweit bekannt machte. Sie hören nun eine Melodie aus diesem Film von Jura Feitmann. Thank you. Musik aus dem Film Dybbuk. Sie hören den Auslandsdienst des polnischen Rundfunks. In den 30ern waren die Namen polnischer Regisseure oft nur dem eingefleischten Kinopublikum bekannt. Nur wenige von ihnen hatten im Ausland Erfolg oder haben jenen Grad der Kanonisierung erreicht, der sich zum Beispiel darin dokumentierte, dass ihre Gesichter auf den ersten Seiten europäischer Zeitungen auftauchten. Zu diesem Kreis gehörte Michał Waszyński, dessen Todestag sich im Februar zum 60. Mal jährt. Er war an zahlreichen Kinohits beteiligt, die mit Oscars und Golden Globes ausgezeichnet wurden. Auch privat mühte sich der Regisseur ohne Unterlass um eine Methode, sein Leben in ein Kunstwerk zu verwandeln. Anders gesagt, er galt als notorischer Lügner, der sich unter anderem als polnischer Prinz ausgab. Seine Karriere bleibt trotzdem ein Ausnahmefall. Die Einzelheiten kennt Wojciech Osiński.
Historia polskiej kinematografii byłaby znacznie uboższa, gdybym się nie urodził. Die Geschichte des polnischen Kinos wäre viel ärmer, wenn ich nicht geboren wäre. Dieser Satz zeugt nicht gerade von ausgeprägter Bescheidenheit. Aber die Karriere von Michał Waszyński, der diese Zeilen schrieb, war in der Tat erstaunlich. Er war gerade erst Mitte 20, als ganz Polen über ihn sprach. Es war im Jahr 1930 und im Laufe der nächsten 10 Jahre sollte er weitere 40 Filme drehen, von denen viele heute Klassiker des polnischen und internationalen Kinos sind. Was wir unterdessen über sein privates Leben wissen, ist jedoch nur ein unübersichtlicher Mix aus Fakten und Legenden, so die Journalistin Faustyna Töplitz-Cieślak. Waszyńskis Leben war ebenso ein von ihm geschriebenes Drehbuch. Er änderte immer wieder die Version, hielt sich mit seinen Kindheitserfahrungen hinterm Berg, hat bewusst keine Memoiren hinterlassen. Er hatte schon von Beginn an ein einzigartiges Talent zum Geschichten erzählen, vor allem auch was sein eigenes Leben betraf. Das, was er über sich erzählte, schmückte er oft mit fantastischen Details aus. Wir meinen daher, wir wüssten viel über ihn, doch wir wissen immer noch zu wenig, um eine vollständige Biografie über ihn zu schreiben.
Niby wiemy dużo, ale ciągle wiemy za mało, żeby zbudować ją do końca.
Mitte der 30er Jahre, als Waszyński schon ein berühmter Filmregisseur war, behauptete er, er sei in Warschau in eine polnisch-katholische Familie hineingeboren worden. Sogar eine Urkunde über die Taufe in einer Kirche konnte er später vorlegen. In Wirklichkeit wurde er am 29. September 1904 in Kowel, dem heute zur Ukraine gehörenden Wołyń, als Moshe Wachs in eine große jüdische Familie geboren. Sein Vater war Schmied. Seine Mutter verkaufte Geflügel auf dem Markt. Um seiner orthodoxen Welt zu entfliehen, schloss sich Moshe als 17-Jähriger einem Wandertheater an. Er landete in Kiew, wo er als Schauspieler und Regieassistent zu arbeiten begann. Dann 1922 erhielt er einen Brief aus Warschau. Eine gute Freundin teilte ihm mit, dass sie an der hauptstädtischen Schauspielschule unterrichte und fragte ihn, ob er Lust habe, ihren Vorlesungen beizuwohnen. Natürlich wollte er das und fuhr nach Polen. Über Waszyński lässt sich sagen, dass er ohne eine geeignete Anleitung nicht diese Karriere gemacht hätte, die wir heute kennen. Geleitet wurde die Schauspielschule von Wiktor Biergański, Schauspieler und Regisseur, Pionier des polnischen Kinos und Besitzer eines Filmstudios. Die übel riechenden Seil- und Sippschaften, wie wir sie heute an polnischen Unis erleben, gab es natürlich damals auch schon. Man ließ Waszyński zunächst nicht an die großen Projekte heran, aber er hatte Glück. Das Treffen mit Biergański erwies sich als Durchbruch. Waszyński gab sein Debüt als Filmschauspieler und erhielt dafür positive Kritiken. Dann riet ihm sein Chef dazu, im Interesse seiner zukünftigen Karriere, seinen Vor- und Zunamen attraktiver für die polnischen Ohren zu machen. So wurde aus Moshe Wachs Michał Waszyński, der Name, der später im Abspann vieler Hollywood-Filme zu sehen war, sowie auch jener Werke, die er in Spanien und Italien schuf.
Hollywoodskich, chociażby we Włoszech czy w Madrycie.
Ergänzt Töplitz-Cieślak. Als Waszyński beschloss, Regisseur zu werden, half ihm Biergański auch dabei, Geld für ein Praktikum in Berlin zu finden, der damaligen Hauptstadt des europäischen Kinos. Später dann, nach dem Zweiten Weltkrieg in den 60er Jahren, behauptete Waszyński, er habe in Berlin als Assistent von Friedrich Murnau gearbeitet und obendrein sogar fast die Hälfte des berühmten und unlängst neu verfilmten Films Nosferatu gedreht oder zumindest an diesem Klassiker des Weltkinos Schauspielers mitgewirkt. Ist das denn wahr? Nun ja, die Uraufführung des Films in Deutschland fand im März 1922 statt. Da kam Wyszyński gerade erst in Warschau an. Allerdings soll er Murnau später in der Tat in Berlin bei anderen Filmen assistiert haben. Und nicht nur ihm, sondern zum Beispiel auch Johannes Guta, sagt dem polnischen Hörfunk der Filmkritiker Michał Pinkowski.
To nie do końca wiadomo. Michał Wyszyński...
Man weiß es nicht ganz genau, aber nach seiner Rückkehr aus Berlin arbeitete Wyszyński 5 Jahre lang in Warschau als Assistent einiger berühmter Regisseure und machte sich in dieser Funktion schnell einen Namen. Da träumte er aber schon von dem eigenen ersten Film. Schließlich debütierte er 1929 mit dem Melodram Pod Banderą Miłości, unter der Flagge der Liebe. Auf dem Plakat wird dieser Streifen als erster polnischer Seefilm beworben. Der geniale Misza, wie er nun genannt werden wollte, versetzte das Publikum sofort ins Staunen. In den Hauptrollen waren Maria Bogda und Jadwiga Boryta zu sehen. Obwohl die Frage schwierig zu beantworten ist, ob es tatsächlich Wyszyński war, der sie, wie er selbst behauptete, zu großen Stars machte.
Ciężko stwierdzić, czy faktycznie tak to było, że on je odkrył.
Wie auch immer, feststeht, dass Wyszyński neue Maßstäbe der Unterhaltungskunst einführte, die übrigens andere Filmschaffende in Europa durchaus bemerkten. Dem begabten Debütanten wurde anschließend die polnisch-österreichische Koproduktion Kult Ciała, der Körperkult, mit der Beteiligung großer europäischer Stars anvertraut. Die Zeitschrift Kurier Filmowy bezeichnete sie damals als den Hit der Saison und das erste große Meisterwerk der polnischen Filmkunst. Der Film gewann den Grand Prix sowie die Goldmedaille beim internationalen Wettbewerb in Nizza. Nun sprach auch ganz Europa über den gerade mal 26-jährigen Wyszyński. Jetzt musste er nicht mehr um die Gunst der europäischen Produzenten buhlen. Sie suchten ihn und standen Schlange. Der Vorteil, er drehte schnell und brachte ihnen viel Geld ein. Und wie wurde diese Massenware vom Publikum aufgenommen? Die Frage nach der Rezeption seiner Filme ist nicht einfach. Das Publikum wartete ungeduldig auf die Filme Wyszyńskis, weil sein Name auf dem Plakat eine interessante Komödie oder ein Melodram versprach. Er selbst versuchte in jedem Film das Publikum zu überraschen. Er drehte die erste polnische Musikkomödie, die erste polnische Sportkomödie, die erste polnische Kriegskomödie, den ersten polnischen Film, der in Afrika spielte, mit dem damaligen Superstar Eugeniusz Bodo, erste Musikvideo sowie den ersten Hollywood-Film auf polnischem Boden. Zudem boten seine Filme eine Vielzahl an Assoziationen und Verweisen auf das Alltagsleben. Erzählt uns der Filmwissenschaftler Konrad Kleiser von der Universität Łódź. Wyszyński drehte jedes Jahr 4 Filme. Einige von ihnen gelten heute als Klassiker des polnischen Kinos. Insbesondere der Dybbuk, der erste gänzlich in Jiddisch gedrehte Film, wurde zum Weltklassiker.
Du schlänfener Mensch! Ist ja Teuten Panski gelichen.
Natürlich gefiel dieser imposant gedrehte Kinofilm nicht jedem. Das Luxusleben des jüdischen Starregisseurs Wyszyński unterbrach der Zweite Weltkrieg. Ihm war klar, dass die Deutschen seine Herkunft schnell überprüfen würden. Er gab alles auf. Immobilien, Autos, Schmuck. Zunächst floh er in das von der Sowjetunion besetzte Białystok, anschließend nach Lemberg. Hier wurde er vom NKWD festgenommen. Er landete in einem Strafgefangenenlager in Sibirien. In dem Film Die große Straße, den er 1946 mit Starbesetzung in Italien drehen wird, wird das Leben in einem stalinistischen Konzentrationslager mit so viel Präzision dargestellt, wie ein Zeuge es nur wiedergeben kann. Nach dem Angriff Hitlers auf die Sowjetunion im Jahr 1941 wird Wyszyński, wie viele andere Exilanten, aus dem Gulag befreit. Stalin gewährt Gefangenen, die Bürger der Zweiten Polnischen Republik waren, eine Amnestie und erlaubt ihnen, der polnischen Armee von General Anders beizutreten, die kurz vorher in der Sowjetunion gegründet wurde. In ihren Reihen war Wyszyński Chef eines kleinen Filmteams, das die Kriegsgeschichte dieser Armee dokumentierte. Auf dem sowjetischen Boden, dann im Iran und dann im Nahen Osten und schließlich in Italien. Wyszyńskis Gruppe filmte auch Episoden des heroischen Angriffs auf Monte Cassino. Nach dem Krieg blieb der große Misza, wie ihn Irena Anders, die Frau des Generals, nannte, in Italien. Er freundete sich mit der Gräfin Maria Dolores Carancini an. In diesen Kreisen erhöhte der Emigrant aus Polen den Einsatz. Er stellte sich allen Ernstes als ein polnischer Prinz vor. Er erzählte von einer glücklichen Kindheit auf dem Anwesen seines Vaters, mit einem großen Schloss, Park, Seen, Kirche, endlosen Feldern und Wäldern, und behauptete, sein Vater sei von den Nazis ermordet und sein Eigentum von den Kommunisten beschlagnahmt worden. In dieser Zeit suchten Hollywood-Studios händeringend nach jemandem, der die Dreharbeiten ihrer Filme in Europa leiten würde, was weitaus kostengünstiger war als in Amerika. Wyszynski war eine solche Person. Er war nun an der Entstehung vieler Welthits beteiligt. Ein Herz und eine Krone, der Untergang des Römischen Reiches, Quo Vadis und an vielen anderen. Die Filme gewannen Oscars, Golden Globes und Preise bei den Filmfestspielen von Cannes. Auch drehte er später den Blockbuster El Cid in der Hauptrolle Charlton Heston. Das war bei weitem nicht sein letztes Abenteuer, das mit Spanien und spanischer Geschichte zu tun hatte.
Pewien amerykański potentat naftowy i Michał Wyszynski.
Wyszynski überzeugte einen US-amerikanischen Ölmagnaten zu zahlreichen Investitionen in Spanien, mit denen sich auch ein Filmstudio finanzieren ließ. Dort arbeitete er vor allem mit Samuel Bronson zusammen. Es war der erste große Hollywood-Produzent, der große Leinwand-Epen in dem von General Franco regierten Spanien drehen ließ, um Kosten zu sparen. Wyszynski produzierte Filme mit Rekordbudgets und verwaltete Dutzende Millionen Dollar. Er wurde zu einem der einflussreichsten Filmproduzenten der Welt und drehte die teuersten Filme der Welt. Er konnte es sich leisten.
Światowej kinematografii, bo go po prostu na to było stać.
Nun arbeitete Wyszynski mit herausragenden Regisseuren wie Orson Welles, Joseph Mankiewicz und Nicholas Ray zusammen, sowie mit bekannten Filmstars wie Gregory Peck, Gina Lollobrigida, Humphrey Bogart, Ava Gardner.
Michał Wyszynski twierdził, że odkrył właśnie i Sophia Loren, i Audrey Hepburn.
Er hatte auch Sophia Loren und Audrey Hepburn fürs Kino entdeckt. In diesem Zusammenhang hatte sich wahrscheinlich auch sehr viel dazu erdacht, aber gerade was die Karriere von Hepburn anging, so hat er sie nachweislich beflügelt.
Karriera Audrey Hepburn rzeczywiście mogła dzięki niemu się zacząć.
Sagt Pinkowski. Zugleich mied Wyszynski in Rom, Madrid und Los Angeles polnische Emigranten, konnten sie doch sehr schnell seinen Mythos als adliger katholischer Prinz entlarven. Er inszenierte nicht nur seine Filme mit Bravour, sondern auch sein eigenes Leben. Auch dessen Tod passte als Pointe dazu. Im Februar 1965 wird der jüdische Junge aus Wołyń, der im Alter von 60 Jahren an einer Herzattacke verstarb, mit wahrhaft fürstlichen Ehren begraben. Neben den Gräbern berühmter Kardinäle und Vertretern adliger Familien. An seinem letzten Geleit nahmen viele Vertreter des italienischen Adels sowie ranghohe spanische Generäle aus dem Umfeld Francos teil. Den Schlussakkord seines letzten Films, seines Lebens, konnte sich der große Michele gewiss kaum besser vorstellen.
Michał Wyszynski, die Karriere des ersten Polen, der Hollywood eroberte, hat Wojciech Osiński nachgezeichnet. Und das war's auch schon in der heutigen halben Stunde aus Warschau. Einen angenehmen Tag noch wünscht Ihnen aus der polnischen Hauptstadt. Adam Linzer, danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
Kto śpiewa i życzy, ten życzy dwa razy. Kto często powtarza te same dwie frazy. I ja wam zaśpiewam dwa zdania niecałe. Nie będę się dzielić zwyczajnym banałem. Dziś śpiewam te trudne słowa, życzenia wam nieznane, żebyście mieli w głowach dobrze poukładane. Nie zdrowia, nie szczęścia, nie kasy, nie fury, nie szybkiej kariery, to tylko są bzdury. Jak wiary to mądrej, nadziei na wszystko, miłości do kogoś, to zawsze jest blisko.
Dziś śpiewam te trudne słowa, życzenia wam nieznane, żebyście mieli w głowach dobrze poukładane. Niewielkich sukcesów i wielkich pieniędzy za cenę dowolną, co szybciej, co prędzej. Jak wiary to mądrej, nadziei na wszystko, miłości do kogoś, kto zawsze, zawsze jest blisko.
Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.